Es ist wieder Zeit für die Zeit der Bestien. Und ich bin heute nicht nur mit einer wundervollen Frau und Schauspielerin und Sprecherin und Mama im Studio, sondern auch mit einer unfassbar tollen Freundin. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir heute einen ganz, ganz furchtbaren, brutalen Mord besprechen. Ich hoffe, du freust dich auch.
Ich habe wirklich in der Nacht schon während des Schlafens in meinem Traum daran gedacht und hatte schon ganz schlimme Mordträume. Aber das ist ja was Gutes. Wir mögen das ja. Wir sind ja ein paar von diesen verrückten Menschen, die über sowas freuen, ne? Also wenn es uns in echt passiert, aber wenn wir es damit befassen zumindest.
Ja, genau. Wenn wir uns in der Sicherheit von irgendeinem Studio oder von irgendwo einfach damit friedlich und in Ruhe befassen. Der Fall ist auch schon ewig her. Es ist ja ein Schwarz-Weiß-Podcast. Das heißt, wir machen nur Fälle bis 1967. Das heißt, es ist wahnsinnig lange her und wir können so tun, als wäre es ein Film oder eine Geschichte oder irgend sowas.
Genau, das finde ich gut. Aber es ist doch irgendwie komisch, dass wir Frauen immer auch so gerne True Crime hören, ne? Also bei Frauen ist es ja schon extrem. Glaubst du, das ist, weil wir uns irgendwie vorbereiten müssen auf die böse, harte Welt da draußen?
Ja, tatsächlich ist die Vermutung da, dass es sind ja über 80% der True Crime-Konsumentinnen sind ja Frauen. Tatsächlich ist es eine Vermutung, dass Frauen sich damit gefühlt vor dem Unbekannten schützen wollen. Aber wenn es helfen würde, dann wären die Zahlen von Frauen, also von Gewalt gegen Frauen und Femiziden, glaube ich, anders. Ich fürchte,
ja,
das funktioniert nicht.
Leider. Vielleicht hilft es uns aber auch, vielleicht ist ja auch so ein Teil, manchmal denke ich mir nämlich, wenn man so zum Beispiel auch mal ausnahmsweise von Frauen, die schlimme Crimes committed haben, hört, dann denkt man, oh, ich selber bin doch nicht so ein schlimmer Mensch. Das gibt's auch, diese Seite. Das ist so ein bisschen wie so andere Leute gucken Reality-TV, weil sie sich nämlich dann auch klüger fühlen oder überlegener. Und ich höre auch True Crime, weil dann denke ich mir, ich bin doch nicht ganz so verkorkst wie andere Menschen.
Also man muss dazu sagen, Olivia, erstens, vielleicht sagen wir erstmal deinen Namen. Hallo, Olivia.
Ups, hallo. Hallo, Johanna. Ich freue mich so sehr, dass wir das zusammen machen konnten. Heute.
Juhu. Genau, es ist nämlich die Schauspielerin Olivia Marei. So, nur mal jetzt davor mal, damit man erstmal weiß, wer hier eigentlich da ist. Also ich weiß ja ihren Namen, deswegen ist es so ulkig, ihren Namen zu sagen. Olivia Marei. Ich werde dich jetzt auch den ganzen Podcast über immer Olivia Marei nennen. und Olivia ist so eine Person, die vielleicht, ja, im schlimmsten rebellischen Fall, läuft sie mal bei Rot über eine Ampel, wenn nirgends von Auto zu sehen ist. Und deswegen finde ich es entzückend, dass sie sagt, dann fühle ich mich nicht mehr wie so ein schlimmer Mensch, wenn ich von Serienmörderinnen höre.
Ich weiß nicht, warum man das so hat, irgendwie, so intus. Das ist irgendwie, ja, dieser Vergleich. Aber rote Ampel ist schon krass, Leute. Darf man nicht machen, wenn Kinder dabei sind.
Generell nicht. In Berlin sowieso nicht. Don't do it. Hier sind viele Irre unterwegs. Und da, wo Olivia wohnt, auch nicht, weil da könnte ein Igel kommen oder eine Fahrradgruppe oder ein Wanderausflug. Man kann nie wissen. Oder so ein Schneckenbetriebsausflug. Ja, einfach.
Aber
Vorsicht.
Was macht der Igel? Was machen die Schnecken? Wenn ich bei Rot über die Ampel gehe, die sind doch nicht schneller als ich, oder was willst du mir hier unterstellen?
Du könntest über die stolpern zum Beispiel. Oder der Igel. Igel haben zwar ganz kleine Beinchen, aber wenn die losrennen, hast du schon mal so ein Video gesehen von so einem kleinen Igel, der loshoppelt? Die sind
ja
schnell.
Ich habe die sogar in echt gesehen. Wir haben nämlich in unserem Garten haben wir eine Igelfamilie und die überwintert gerade unter dem Geräteschuppen. Und das sind wirklich ganz, ganz viele. Also wir haben schon überlegt, ab wann heißt es Igelplage? Gibt es überhaupt Igelplagen? Ich glaube nicht. Aber wir haben sehr, sehr viele Igel. Aber wir freuen uns auch über die Igel. Will ich nochmal ganz kurz sagen, bevor ich hier Post von IgelhasserInnen bekomme. IgelhasserInnen, IgelbeschützerInnen. Ja.
Ja, das sind meine größten Fans, deswegen tatsächlich Vorsicht. Ja, aber jetzt stell dir vor, irgendwie so eine kleine Gruppe von Igelbabys aus dem Igelkindergarten, der offensichtlich unter deinem Schuppen wohnt, der sieht dich, wie du bei Rot über die Ampel gehst. Ach dann so, hast du ja, aber nee. Spaß mit der Igelmama abends, das kannst du
ja,
wissen.
Ja, das da, okay, überzeugt, stimmt, auch bei mir wird nicht bei Rot über die Ampel gegangen. So.
Igel sind rachsüchtig. Nee, sind sie, sind sie tatsächlich nicht, aber ich habe gestern gelesen, fand ich extrem niedlich, die rachsüchtigste Tierart oder das rachsüchtigste Tier auf Gottes Erden ist der Tiger. Die merken sich wirklich alles und über extrem lange Zeiträume und planen dann Rache. Ich habe es noch nie gesehen, wie das aussieht, wenn ein Tiger sich rächt für was auch immer. Ich bin auf deine Pfote getreten oder so, ich weiß es nicht. Aber Igel sage ich schon, Tiger sollen sehr, sehr rachsüchtig sein.
Das ist ja krass. Also okay, keinem Tiger begegnen jemals am besten. Ja. Aber ich finde es auch ganz schwierig, weil Hauptsache ich bin großer True-Crime-Fan, ne? Und neulich habe ich aber eine Tierdoku geguckt und ich konnte nicht hingucken, als ich gesehen habe, wie Löwen so einen Büffel reißen. Also ich kann das nicht, die Natur ist so bestialisch, ne? Das ist schon...
Im Vergleich zum Menschen ist das fluffy-flauisch.
Ja, klar, wahrscheinlich ist es so, weil man das halt bei Menschen darf man das ja nicht zeigen, so in Dokus, wie die halt wirklich da jetzt die zerfleischen und die Gedärme rausholen. Aber ja, Tierdokus, kein Problem, da zeigen wir mal, wie der Löwe da das Ohr abbeißt oder weiß ich nicht.
Ja gut, ja. Aber ich finde, solange eine Löwenfamilie nicht eine Fabrik hat, wo sie die Büffel einsperrt und foltert bis zu ihrem Tod und sie dann isst, so wie wir Menschen das machen, solange finde ich das noch in Ordnung. Dann,
Recht hast du.
Was sollen sie
recht
machen?
Recht hast du.
Oder?
Stimmt.
Ja.
Stimmt,
der Büffel war bestimmt älter und war relativ durch, hatte ein schönes Leben, hat gesagt, Kinder, ich mag jetzt auch nicht mehr und ist bestimmt freiwillig dahin gegangen, hat gesagt, komm,
Nee, das hat man gesehen, der war traurig. Doch, der hat geschrien.
Nein,
doch,
man
hat den Kampf volle Kanne mitbekommen. Ja.
Oh.
Mhm. Ja.
Ja, gut, dann vergiss es.
Ja, egal, wir konzentrieren uns von einem grausamen Ding, was aber natürlich ist, so jetzt, ein bisschen habe ich Angst auch vor dem Fall. Also ich freue mich sehr drauf, aber ich habe auch ein bisschen Angst.
Ich habe, also zu Recht, und ich glaube, das geht mir auch immer so, aber ich habe auch immer ein bisschen Angst vor den Fällen, so, Olivia ist Schauspielerin, habe ich ja schon erwähnt. Olivia kommt nämlich aus Österreich. Erzähl
ich
mal,
muss
woher
dazu sagen, ich habe eine deutsche Staatsbürgerschaft. Das verwirrt nämlich immer die Menschen. Ich bin eigentlich in Wiesbaden geboren. Ich bin nur als ganz kleines Kind, also da war ich noch nicht mal eins, also noch ein Baby, bin ich nach Wien gezogen, weil mein Vater dort einen Job angenommen hat. Und dann bin ich in Wien aufgewachsen und war da, bis ich 16 war oder so. Dann bin ich noch mal kurz ein bisschen durch die Welt getingelt. Aber in Wien habe ich quasi leben meine Eltern noch und mein Bruder, einer meiner Brüder und meine FreundInnen sind dort von der Schule. Also ich bin sehr Wien verwurzelt. Deswegen würde ich auch immer sagen, ich komme aus Wien, obwohl ich eigentlich eine deutsche Staatsbürgerschaft habe.
Nee, das mit Wiesbaden, das ist jetzt eine Info, die hatte ich nicht. Dann hätte ich natürlich einen Fall aus Wiesbaden vorbereitet. Das wäre natürlich auch nett gewesen. Aber Wiesbaden ist, glaube ich, extrem friedlich und pazifistisch. Und da ist wahrscheinlich eh nichts, was ist passiert.
Also ich hoffe, dass du nämlich in Wien, bei Wien gibt es, glaube ich, geile Sachen, geile Fälle. Also schlimm, wenn man so darüber redet, ne? Geile Fälle. Aber halt krasse, wir sind jetzt wieder im True Crime Modus, ne?
Ja, ja.
True Crime Fan Modus. Da gibt's schon krasse Fälle. Hast du einen Wiener Fall vorbereitet?
Ich habe einen Wiener Fall vorbereitet. Juhu. Ja. Aber in Wien, da hat man halt wirklich die Auswahl. Ja, absolut, absolut.
Ja, leider Gottes. Tatsächlich auch in meiner Nachbarschaft sind Sachen passiert.
Mit Sicherheit.
Ja, ich weiß also, von einem ganz kurz nur, das will jetzt nicht zu viel spoilern, aber in meiner Straße hat einmal ein Mann die ganze Familie umgebracht. Die ganze Familie und ich glaube vielleicht auch sich selbst, aber dann vielleicht auch nichts. Es war sicherlich wieder so ein Ding, er hat seinen Job verloren und hat dann hat sich nicht getraut zu sagen oder so.
Ist auch, ne, dass Männer so erweiterten Selbstmord, also es klingt immer so harmlos, erweiterter Selbstmord. Nee, eigentlich mehrere Morde und dann noch Selbstmord. Das trifft es ja eigentlich eben. Ist tatsächlich häufiger der Fall, ja.
Ja, weil die dann auch oft, also das ist ja auch was Schlimmes, dass sie nicht das Gefühl haben, also dass sie so das Gefühl haben, sie müssen so sehr für die Familie sorgen und sie haben so versagt, wenn sie das nicht können, dass es besser für alle ist, wenn die ganze Familie ausgelöscht wird.
Ja.
Also das ist ja absurd, ne?
Völlig absurd, ja. Aber da sind wir halt wieder dabei. Deswegen verstehe ich immer diese Anfeindungen gegen Feminismus nicht. Nein, Feminismus heißt nicht gegen was, sondern tatsächlich auch für Männer und für die mentale Gesundheit und emotionale Gesundheit von Männern. damit eben kein Mann auf die Idee kommt, ich bin der Versorger und wenn ich das nicht kann, bricht die Welt zusammen. Nee, ist alles in Ordnung, alles fein.
So, ja, genau, ja, so ist es.
Ja. Ja, da sind wir natürlich mitten im Thema, weil tatsächlich geht es um einen oder geht es um mehrere Morde an Frauen, begangen von, jetzt kommt die große Überraschung, von Männern. Ah. Ja, ja, I know, aber es ist echt schwierig. Es gibt tatsächlich extrem wenige verbriefte Serienmörderinnen oder auch Täterinnen, die gemordet haben oder die extreme, spektakuläre Verbrechen begangen haben. Es kann man an einer Hand abzählen. Ich weiß nicht, ob die Frauen weniger erwischt wurden oder ob es tatsächlich weniger Täterinnen gibt. Ich gehe mal nach der Statistik. Also es gibt einfach weniger Täterinnen. Ist einfach so, ja. Aber trotzdem kurz zu Wien. Das heißt, wenn du 16 warst, so vor 10 Jahren gefühlt ungefähr?
Sagen will. Ich habe kein Problem in meinem Alter tatsächlich. Also vor 19 Jahren. Ich bin jetzt 35.
Ich habe auch kein Problem mit deinem Alter. Ich habe nur ein Problem mit Mathe. Ich konnte es nicht rechnen.
Naja, manche sagen das ja auch wirklich immer, weil sie nett sein wollen, Frauen sagen dann das Alter nicht. Das finde ich dann immer total Quatsch. Das ist auch wieder so ein Ding. Warum sollte man das nicht sagen? Also ich möchte da niemandem das absprechen, wenn der jetzt wirklich unglücklich ist mit dem Alter und sich damit irgendwie nicht beschäftigen möchte. Aber also ich bin 35, mit 16 bin ich in die USA gegangen und war ab
dann
eigentlich
19.
weg.
Okay, also 19 Jahre, ja. Wie gesagt, das lag jetzt nur an meinen mangelnden Mathekenntnissen. An dieser Stelle einen ganz lieben Gruß an meinen Mathelehrer, der immer gesagt hat, du wirst es nie hinkriegen. Naja. Gut, also vor 19 Jahren. Das heißt Anfang der 2000er. Wie war es denn da in Wien? In welchem, was sagt man nicht Kanton, das ist Schweiz?
Bezirk.
Bezirk, wie bei uns. Okay,
ja, genau, Bezirk. Okay. Also, wie ich war tatsächlich zuerst im 14. Bezirk und bin dann aber mit ungefähr 10 Jahren an die Grenze zu Wien gezogen. Und auf der einen Straßenseite war noch der 14. Bezirk und auf der anderen Straßenseite war schon Niederösterreich und ein kleines Dorf Mauerbach. Und in diesem Dorf Mauerbach habe ich dann gewohnt ab 2000 oder so.
Du warst gar nicht in Wien, du warst auf dem Dorf.
Naja, nee, ich war bei Wien in der Schule und wie gesagt, die andere Straßenseite war Wien. Deswegen, ich fühle mich eher so nach Wien bezogen. Also auch die Bushaltestelle zählte noch zu Wien. Geht von einem zum anderen über. Und ich war in Wien in der Schule, meine Eltern haben in Wien gearbeitet, mein Bruder hat in Wien studiert, also es war alles schon Wien gefühlt. Okay. Auf die Postleitzahl war theoretisch schon Niederösterreich. Okay. Das gibt dir jetzt noch einen Schock, ne? Jetzt denkst du dir, oh Mist, hätte ich mir einen Fall aus Mauerbach rausgesucht.
Ja, gerade Mauerbach ist ja bekannt dafür, ist ein klein Chicago.
Naja, aber Niederösterreich ist natürlich schon, da ist Kampusch und alles passiert, ne? Also bei uns halbwegs. Aber Wien, zu deiner Frage, Wien war total ganz anders, als es jetzt ist. Jetzt ist Wien so eine sehr offene Stadt und da gehen auch total gern, ist ja ein sehr touristisches Ziel, das war es damals natürlich auch schon, wegen Schönbrunn und der innere Bezirk und so, aber jetzt ist Wien auch so richtig cool geworden. Wien ist so ein bisschen so wie Berlin vielleicht vor 20 Jahren war, ist Wien jetzt so coole Leute, viel künstlerische Leute, man ist viel draußen, man ist freundlich. Damals war es so, man ist generell unfreundlich, grantig, sagen wir, die Leute gucken einen nicht an in der U-Bahn. Man macht einfach so sein Ding. Es gibt halt noch diese Kaffeehäuser, das ist schon cool. Also man saß ewig lang so in Kaffeehäusern. Es war ein Riesenaufruhr, als der erste Starbucks mal nach Wien kam, weil man dachte, das zerstört jetzt die Kaffeekultur. Ich weiß gar nicht, ob es ja, tatsächlich. und es war schon so ein bisschen, rückständig. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber es war so, ja, ich weiß nicht, ob ich das irgendwie einfangen konnte.
Okay. Und Wien, ich war ein paar Mal in Wien und habe die Stadt auch als extrem grantig in Erinnerung, aber auch als extrem, von der Architektur her und von der Geschichte her, extrem schön.
Schon, also besonders natürlich die inneren Bezirke. Wenn man aber so unterwegs ist wie wir, das waren halt zur Schule, ich hatte auch sehr strenge Eltern, ich konnte jetzt nicht so viel machen außerhalb von der Schule, dann war es wirklich so, ich fahre da mit dem Bus nach Hütteldorf zu dieser U-Bahn-Station, dann steige ich da in die U-Bahn ein, fahre nochmal 3 Stationen, dann gehe ich zur Schule und da habe ich jetzt nicht viel von dieser schönen Architektur oder so mitbekommen. Also ich glaube, es ist dann immer sehr stark der Fokus natürlich auf diese schönen Seiten und diese schönen Bezirke und so. Aber die hast du natürlich nicht durchgängig. Generell ist es aber schon so, dass in Wien, also selbst zum Beispiel die U-Bahn-Station, die ich eingestiegen bin, das war so eine alte, da gibt es so ein schwarz-weiß Kachelmuster, haben die Fliesen. Das ist schon noch so, hat schon so einen besonderen Flair. Aber es ist jetzt nicht so, dass man überall irgendwie tolle, eindrucksvolle Gebäude hat.
Okay, na gut. Kommen wir doch mal zu der Zeit, wo unser Fall spielt. Das ist nämlich sozusagen Ende des 19. Jahrhunderts. Also wir gehen so ab 1890 oder 1880 beginnt unser Fall. Und da müssen wir dann gucken, wie war das Wien damals? Da hat man, ja, da war natürlich der Kaiser Franz und die Sissi.
Okay.
Freilich ist, glaube ich, bayerisch, gell?
Ja.
Aber sagt nicht freilich.
Sicher. Fix.
Genau,
also Fix.
Der Franz und die Sissi, die waren also in der Hofburg. Heißt das so?
Mhm, ja.
Wie heißt das schöne Schloss bei euch?
Genau.
Ja.
Es gibt Schloss Schönbrunn. Das war aber eher so ein Sommerdomizil oder so, glaube ich. Das war ja so ein bisschen außerhalb damals noch. Und die Hofburg natürlich, ja. Das ist in der Innenstadt, genau.
Ah, okay. Und da war also, einerseits hatte man also da die Hofbälle, die ganzen Feste des österreichischen Adels. Also ein unglaublich reges gesellschaftliches Leben, also für die, die es leisten konnten. Und es gab aber auch fürs Volk sozusagen, gab es ganz viele Spektakel, so Prater war ja da schon, gab es ja da schon, wer da schon mal war, da habe ich auch meinen Geburtstag verbracht, das war unfassbar schön und ich war unfassbar betrunken. Und
ja, so muss das sein.
Ja. Oder? Alles richtig gemacht.
Ja alles richtig gemacht.
Dieses eine Karussell, das war nicht gut. Egal. es gab Faschingsbälle, Osterfeierlichkeiten, so, also wirklich, es gab ganz, 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 ganz viel gesellschaftlich. Und das war ja auch der Zeitraum oder das Zentrum des Jugendstils, ne? Also Klimt war da und Egon Schiele und es gab die Künstlervereinigung und also da war wirklich sehr, sehr viel los in der Zeit. Da hat Sigmund Freud auch zu der Zeit in Wien gelebt, Gustav Mahler. Allerdings auch auf der anderen Seite, einer der Bewohner zu der Zeit in Wien war Josef Stalin und auch Adolf Hitler, haben auch in der Zeit in Wien gewohnt und haben die Stadt und ihr reges Leben genossen. Aber das nur am Rande. Mein Gott, wenn man sowas liest, wird mir immer ganz... Oh.
Gut, krass, das war mir gar nicht so bewusst, dass sie da gleichzeitig...
Sie haben gleichzeitig...
Spannend.
Ja, also es war eine Stadt voller Künstler und Literaten und Wissenschaftler. Also Wien galt wirklich als absolute Weltstadt. Also kurz vor 1900 reden wir davon rund 1 Million Einwohner und wirklich eine ganz, ganz tolle künstlerische Stadt. Und dann hat man aber trotzdem in derselben Stadt, wie all diese Intellektuellen, wie all diese Freigeister und Künstler, hat man tatsächlich Leute wie Josef Stalin und Adolf Hitler, die zur gleichen Zeit in dieser Stadt leben. Es ist, kriegt man nicht im Kopf, ne? Es ist irgendwie schräg.
Ja.
Ja, also es gab, wie gesagt, auf der einen Seite sehr, sehr viele adlige und wohlhabende Leute, aber es gab auch ganz, ganz viele, das war natürlich eher die Minderheit, logisch, ganz, ganz viele Handwerker, Gewerbetreibende, Beamte, Staatsangestellte und so. Also Wien war voll und bunt und relativ friedlich, bis auf halt ein paar Ausnahmen. Und zu einer dieser Ausnahmen kommen wir jetzt.
Spannend.
Wir reden ja oft in diesem Podcast, es ergibt sich irgendwie so, es ist tatsächlich keine Absicht, aber es geht oft um die Rolle, um die gesellschaftliche Rolle der Frau. Weil wenn wir halt über Morde an Frauen reden, gucken wir uns ja immer die Umstände an und die Zeiten an, in denen wir gelebt haben oder in denen die Frauen gelebt haben, nicht wir. Und zur damaligen Zeit war es natürlich nicht möglich für Frauen, easy peasy, ich studiere, was immer ich will, ich werde Schreiner oder Schreinerin oder Tischlerin oder Lehrerin, ging glaube ich noch, aber der Rest war ziemlich beschränkt. Das heißt, das berufliche Hauptaugenmerk von Frauen lag auf Dienstmädchen, Prostituierte und im Lehrerbereich, also Hauslehrerin, Hauswirtschafterin oder Privatlehrerin. Die Auswahl war wirklich nicht sehr groß. Deswegen haben viele, also waren tätig als Dienstmädchen, als Dienstmagd. Wobei man dazu sagen muss, dass Dienstmädchen oder eine Dienstmagd war ihrem Dienstherrn in jeder Hinsicht und absolut verpflichtet. Das heißt...
Was heißt in jeder Hinsicht?
In jeder Hinsicht. Das heißt, wenn der Dienstherr sagt, du kommst jetzt heute Nacht mit in mein Schlafzimmer und machst das, was ich will. Ja, absolut. Dann hattest du wenig Möglichkeiten. Du hattest die Möglichkeit, dass du auf der Straße sitzt und deinen Job verlierst. Du hattest die Möglichkeit, mitzugehen. Dann war die Gefahr extrem groß, dass du schwanger wirst. Und in dem Fall war es relativ häufig der Fall, beziehungsweise eher gang und gäbe, dass du auch sofort auf die Straße gesetzt wurdest.
Oh Gott.
Also es war, Dienstmädchen war wirklich,
mörderisch. Du hast dann als Dienstmädchen, hast du dann auch da gewohnt in diesem Haushalt?
Richtig, du hast immer da gewohnt, genau. Genau, du siehst es noch bei ganz, ganz vielen Häusern, auch hier in Berlin siehst du noch, ganz, ganz oben, so über dem letzten Stockwerk, also bei alten Häusern logischerweise, siehst du noch so kleine Fenster, so Dachfenster oder so. Auch bei Cottages und so siehst du das. Und diese kleinen Fenster ganz oben, das waren immer die Dienstbotenwohnungen oder Dienstmädchenwohnungen oder Zimmer. Die waren meistens nicht zu heizen und im Sommer irrsinnig heiß. Also es war, Dienstmädchen, glaube ich, also tiefsten Respekt für jede Frau, die das überstanden hat tatsächlich. Du warst relativ rechtelos, hast sehr wenig verdient, hast extrem viel gearbeitet. Immer in der Regel von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Minimum. Krass. Also im Sommer sowieso. Und wenn du Pech hattest, hattest du einen Dienstherr, der sich an den Frauen vergriffen hat. Ja. Und in Wien gab es eine Zeit, wo sehr, sehr viele Dienstmädchen umgebracht wurden.
Ah.
Nee. Wie es halt oft der Fall ist bei Serientätern, dass Sexarbeiterinnen umgebracht werden, weil halt die Wahrscheinlichkeit, dass sie jemand vermisst oder halt da sozusagen ihrer habhaft zu werden, ist halt größer, ne? Also ist halt
ja,
leichter.
Ja, aber denke ich mir, gefühlt. Bei den Dienstmädchen, da müssen doch, also da, diese Dienstherren, die haben ja wahrscheinlich dann die Dienstmädchen wie so eine Art Eigentum angesehen, so schrecklich das sich auch anhört. Ja. Ja. Dann müssen die doch dahinter gewesen sein, dass man die Fälle aufklärt, oder? Wenn dann plötzlich, stell dir mal vor, du wärst ein Herr und hättest da deine 7 Dienstmädchen. Plötzlich hast du nur noch 6 Dienstmädchen zur Auswahl. Dann würdest du doch schon auf die Suche gehen, oder?
Kommt drauf an. Also natürlich geht kein Dienstherr auf die Suche. Im besten Fall geht er zur Polizei und meldet das. Im schlechtesten Fall ersetzt er das Dienstmädchen und gut ist.
Furchtbar.
Ganz simpel, ja.
Ach so, weil du es einfach, weil es keinen Mangel gab quasi.
Nein, es gab keinen Mangel. Also gerade in den ländlichen Gebieten, war die Armut oder auch der Hunger ja teilweise groß, kam immer auf die Ernten an und auf die Umstände und so weiter. Und die Stadtflucht war auch zu der Zeit schon immens, also ob jetzt nach Berlin oder auch nach Wien. Und dementsprechend gab es da keinerlei Mangel an günstigen Arbeitskräften, die man ausbeuten konnte. Und gerade was die Frauen natürlich angeht, logisch. Weil die Frauen hatten ja keine Rechte von wegen eigenes Bankkonto oder eigenen Besitz oder so. Es gab's ja alles gar nicht. Durfte ja nicht mal wählen zu der Zeit. Also, so. Genau. Ein Dienstherr, ein Beamter des Finanzministeriums sogar, der Ottokar von Buschmann, der war auf Dienstreise, kommt nach Wien zurück. 1883 sind wir jetzt gerade. Und es ist mitten im Sommer, es ist im Spätsommer, es ist im August. Und der hatte eine Köchin, die Theresia. Und die sollte in seiner Abwesenheit die Wohnung beaufsichtigen, also sich um alles kümmern und alles schick halten und so weiter. Und er kommt in die Wohnung ist auch versperrt, also ist alles zugeschlossen und so. Aber es ist niemand da. Und es ist also dementsprechend auch niemand da, der ihm aufmacht. Er wundert sich, weil es ist abgeschlossen, die Therese ist jetzt nicht da, sie wusste, wann er kommt. Also lässt er halt einen Schlosser holen, der macht die Wohnungstür auf. Und da stellt er fest, dass die Wohnung durchwühlt ist und dass auch verschiedene Wertgegenstände fehlen, also Schmuck und Münzen und so weiter. Sein Hund ist verschwunden. Und,
oh.
Ja, und das fand ich irgendwie ein bisschen niedlich, also ist ein bisschen traurig, aber auch ein bisschen niedlich.
Ja.
Der Hundekoffer. Es gab zu der Zeit, ich zeig dir nachher mal ein Foto, Hundekoffer für Hunde zum Transportieren. So viel sausüß. Der ist auch weg. So, daraufhin geht er auch sofort zur Polizei und dann wird festgestellt, dass die Köchin am Anfang August zuletzt gesehen wurde, irgendwie in der Nähe der Wohnung in Begleitung eines Mannes, der dort schon öfter gesehen wurde und der auch schon öfter mit der Theresia zusammen gesehen wurde. Und da die Köchin als sehr, kommen wir wieder, oh, Thema Frauenmisogynie, aber da die Theresia als sehr, sehr anständig gilt und als sehr sparsam und in verschiedenen reichen Familien gearbeitet hat, geht man dem Fall tatsächlich nach. Ja, also sie war...
Weil sie eine der guten Frauen quasi war.
Ja, ganz
war.
Genau, ganz genau.
Keine der schlechten, sie hat sich benommen, die wusste die hat, schon, wie man sich zu benehmen hat.
Ganz genau, immer
wie
viel gearbeitet.
Wie alt war sie denn, weiß man das?
Sie war 37.
Ah, okay.
Sie war 37, unverheiratet, hat auch wirklich nie was mit Männern gehabt. Also wirklich ein ganz, ganz anständiges Madel. Und deswegen hat sich die Polizei da auch kurz ein bisschen drum gekümmert. Ja, man findet den leeren Hundekoffer, findet man ein wenig später in irgendeinem Zug, einfach leer, der liegt da rum und jemand findet den und dann konnte man den zuordnen, weil so viele Hundekoffer gab es zu der Zeit auch noch nicht. Und die Polizei fahndet dann auch wirklich nach diesem unbekannten Mann, nach diesem Begleiter, mit dem Theresia zusammen gesehen wurde. Es gibt so eine Beschreibung, er sei stattlich, blond, bärtig und sehr elegant gekleidet. Also er sah aus wie ein Gentleman. Ich weiß jetzt nicht, ist das wienerische Wort für Gentleman? Habt ihr sowas?
Ein gnädiger Herr.
Ja, nehmen wir das.
Ja.
Ja, ja.
Also gut. Schon wie jemand eben von der Upper Class eher.
Ja, ja, schon, so ja. Schon gut gekleidet, elegant. Ja. Ja. Ja, auch teuer angezogen und gutes Benehmen, also sehr soll sehr höflich und so weiter gewesen sein. Genau, so wird er halt beschrieben. Viel mehr Angaben gibt's nicht und natürlich führt das jetzt nirgendwo hin. Ne? Mhm. Man findet weder die Theresia noch diesen eleganten Herrn. Und das Ganze verläuft so ein bisschen im Sande. Und der Autokar sucht sich halt wahrscheinlich einen neuen Hund und ein neues Dienstmädchen beziehungsweise eine neue Köchin. Und damit endet diese Geschichte für den Moment. 4 Monate später, wir sind jetzt im Dezember 1883, kommen Familienangehörige in das Kommissariat Rossau in Wien. Kennst du das? Wo, Rossau? Ist das ein Bezirk?
Rossau ist so eine, ja, das ist ein, ja, ich kenne nur das Rossauer Gelände. Rossau, also es sagt mir auf jeden Fall was. Das ist ein, ich will es nicht unbedingt ein Bezirk, ist kein Bezirk, aber ist eine Gegend.
Ah ja, okay. Also da die Gegend. Genau, da gab es ein großes Kommissariat. Da kommen also kommen mehrere Angehörige und melden halt ihre Tante und deren Nichte als vermisst. Auch eine Köchin, die Köchin 47, ihre Nichte 33, die Josephine. Und die seien verschwunden und man vermutet ein Verbrechen. Weil diese beiden Frauen, die galten als verlässlich, als anständig und die haben sich eigentlich regelmäßig gemeldet. Die sollen im Urlaub gewesen sein in Krakau. Da wollten sie nämlich mit einem sehr eleganten und anständig gekleideten Mann hinfahren im Sommer. Sind dann da auch hingefahren wohl im Sommer und sind aber nie wieder zurückgekommen. Und jetzt im Dezember kommt man schon auf die Idee, vielleicht ist da was passiert. Weißt du, unser Eins sieht so, oh mein Gott, die hat 2 Minuten nicht auf WhatsApp geantwortet. Was ist da los? Und da ist so im Dezember, ja, gell, wollten die nicht im Sommer in Urlaub für 2 Wochen? Und vielleicht sollte man mal was machen. Genau.
Ja, das ist natürlich irgendwie Fluch und Segen zugleich, diese ständige Connectivity mit Handy und Internet und dieses Mobilsein. Ja, das ist schon ganz spannend. Oder? Ich meine, man braucht ja auch eine Weile von Wien nach Krakau, oder? Müsste man dann
das
mit
stimmt.
der Kutsche gefahren
ja.
irgendwie?
Ja.
Hat,
ja,
der
ja,
war
sicher.
Ja schon ein paar Tage.
Da warst du ein paar Tage unterwegs. Yeah.
2 Woche, 5, weiß ich nicht. Ich bin ganz schlecht im Schätzen, aber ja.
Also in Richtung eine Woche bist du da, glaube ich, gemütlich unterwegs. Kommt auf die Kutsche an, wie viel Pferde du hast und so. Sie wollten eigentlich wohl auch länger bleiben. Und die Angehörigen gehen jetzt auch nur deshalb zur Polizei, weil normalerweise schreiben die Frauen immer aus dem Urlaub und melden sich zumindest irgendwann per Brief. Auch das dauerte ja eine Zeit lang, 2 bis 4 Wochen, bis da so ein Brief ankommt und dann auch die Antwort wieder. Deswegen kommen sie tatsächlich erst im Dezember und sagen, okay, da stimmt was nicht. Wir hätten in der Zwischenzeit irgendwas gehört.
Ja.
Das Kommissariat Rossau, das gibt den Fall weiter. Also sagt also Bescheid dem Wiener Sicherheitsbüro, was es zu dieser Zeit gab, also wie so eine Zentralstelle, und sagen, es ist wieder ein Dienstmädchen verschwunden und die sind mit diesem Herrn verschwunden in den Urlaub. Keiner weiß, was passiert ist. Und es gibt einen Namen von dem Herrn. Die beiden Frauen, also die Tante und die Nichte, haben nämlich ihren Verwandten gesagt, sie wollen mit einem ganz wohlhabenden Bauingenieur nach Krakau reisen. Der hätte da ein Schloss, der wäre auch wohl adelig. Und der hieße Hugo Schenk. Und das Kommissariat Rossau leitet den Fall, wie gesagt, weiter und sagt also nur Hugo Schenk. Und da wird das Wiener Sicherheitsbüro stutzig, weil der Hugo Schenk ist nämlich schon registriert als Heiratsschwindler. Es gab so eine Verbrecherkartei und da war der drin als Heiratsschwindler, war er eingetragen, ist also auch schon verurteilt gewesen. Und sie stellen auch fest, dass auf den auch noch die Personenbeschreibung passt, die nach diesem Verschwinden von der Theresa ja rausging, also der Steckbrief. Deswegen sagen sie, vielleicht besteht da ein Zusammenhang. Schlau, die Wiener, der besteht auf jeden Fall.
Aber wie schwierig das gewesen sein muss heutzutage, gibt man das in Computerdatenbank ein und guckt so nach. Aber da, die mussten ja, dass sie das connecten konnten, muss ja so viel schwerer gewesen sein, SerienmörderInnen manchmal, selten, zu finden, weil das ja diese Kausalitäten oder diese Zusammenhänge zu erkennen, ist ja total schwer, ne?
Absolut, absolut. Also ich denke, da hat wahrscheinlich mehr als einmal eher der Zufall geholfen als alles andere.
Ja.
Ja. Ja, absolut, weil sie waren ja auch eigentlich nicht wirklich vernetzt untereinander und es gab keine allgemeingültigen Karteien. Also in Wien, wie gesagt, dieses Sicherheitsbüro war, glaube ich, schon ganz gut für die damalige Zeit und deswegen hat das funktioniert, aber das war eher die Ausnahme, definitiv. Also für Berlin weiß ich es, für Berlin hat es gedauert, bis Ernst Gennert, bis da mal irgendwie ein bisschen Ordnung reinkam, aber bis dahin war Sodom und Gomorra, also
ja,
keiner wusste, was der andere macht. Deswegen finde ich ja immer noch sehr, sehr, also sehr morbiden, aber auch sehr spannenden Fun Fact gab es ja in Berlin, wurde ja das erste Leichenschauhaus, deswegen hieß es ja auch so Leichenschauhaus, ins Leben gerufen, weil da tatsächlich die Leichen, die man gefunden hat in Berlin und die keine Papiere bei sich hatten, ausgestellt hat, damit Leute, die jemanden vermisst haben, konnten regelmäßig dahin kommen ins Leichenschauhaus, sich die Leichen angucken, für den Fall, dass man jemanden wiedererkennt.
Krass.
Deswegen heißt es Leichenschauhaus.
Das ist ja krass. Na, haben die das so gemacht? Was machen wir heute? Gehen wir ins Leichenschauhaus. Gucken wir mal, ob jemand verreckt ist, den wir kennen.
Ja, ganz
krass.
Genau.
Krass.
Krass, oder?
Ja. Super crazy. Ja,
also wirklich crazy. Genau, aber wie gesagt, Wien hat es hingekriegt, die waren so schlau, also haben sie jetzt den Hugo Schenk zur Fahndung ausgerufen, beziehungsweise haben nach dem gefahndet, sogar der Leiter des Sicherheitsbüros in Wien, der Karl Breitenfeld, der hat sich persönlich darum gekümmert, und die haben rausgefunden, dass der Schenk in Linz eine Wohnung gemietet hat in Wien, haben also sämtliche Wohnungen gesucht, durchsucht, haben ihn in Linz erstmal nicht angefunden und haben ihn dann aber tatsächlich im Januar schon, 1884, in der Wohnung seines Komplizen gefunden und dann auch verhaftet. Also damals wussten sie natürlich noch nicht, dass das ein Komplize ist. Das war halt ein Freund, den haben sie vorsorglich, Gott sei Dank, mitgenommen. Haben die Wohnung durchsucht, auch gleich. Die waren da echt auf Zack. Haben verschiedene Gegenstände gefunden. Aus dem Besitz der Frauen, also verschiedene Schmucksachen, verschiedene Kleidungsstücke, die den drei verschwundenen Frauen gehört haben. Und haben dann beide verhaftet und haben dann auch, nachdem sie den Hugo zunächst verhört haben, seinen jüngeren Bruder verhaftet und mitgenommen. Die drei, mindestens drei, wahrscheinlich waren es eher vier Täter, haben nämlich Minimum vier Dienstmädchen ermordet und sehr, sehr viele Raubüberfälle begangen, versuchte Morde begangen, Betrugsdelikte begangen, waren Heiratsschwindler. Das waren, kann man so sagen, absolute Psychopathen, die irrsinnig viele Verbrechen begangen haben, bis man sie endlich bekommen hat, Gott sei Dank.
Krass, wie finden die zusammen? Also na gut, wenn da Brüder dann dabei waren, aber das ist ja auch was Krasses, ne?
Bester Weg, andere Verbrecher kennenzulernen, ist
im Gefängnis.
Ganz genau, im Gefängnis. Im Gefängnis, tatsächlich.
Ah.
Also, gucken wir uns kurz mal den Hugo Schenk an. Der ist 1849 in Tschechien geboren. Sein Vater stirbt, als er 10 Jahre alt ist und die Mutter muss die Familie selber durchbringen. Der Hugo Schenk, sagt man im Nachhinein, ist schon als Kind extrem auffällig, undiszipliniert, verhaltensauffällig, neigt zu Gewalttaten, zu Betrügereien, zum Stehlen, zum Lügen. Er fliegt auch wirklich relativ schnell vom Gymnasium und tritt dann als 16-Jähriger in die KK, also kaiserlich-königliche, heißt das so? Ja, ne? Kaiserlich-königliche Armee ein. wird aber ganz schnell degradiert wegen seines Benehmens, also weil er sich da genauso verhält wie dann auch vorher in der Schule. Wird erstmal nur degradiert, aber als er auf Urlaub ist von der Armee, lernt er ein 17-jähriges Mädel kennen aus einer wohlhabenden Familie und gibt sich da zum ersten Mal als polnischer Fürst aus. Das ist so sein Ding, auch in den nächsten Jahren. Zum ersten Mal gibt er sich den Namen Bolesław Fürst Wolopolski. Warum auch
wenn
nicht?
Schon, denn schon. Wenn schon, denn schon. Erstmal hier einen ordentlichen Knaller, ja.
Erzählt der Familie von dem Mädchen, also er ist ein Adliger, extrem wohlhabend, extrem reich, aber er musste aus Polen flüchten und kommt auch gerade nicht an sein Vermögen ran, aber da gibt's halt Besitzschaften, Besitztümer, Schlösser und so weiter. Und es gibt halt irgendwie Streit mit der Familie, was auch immer. Aber er wird schon demnächst aus an sein Geld rankommen. Er bräuchte nur jetzt zur Überbrückung natürlich einen gewissen Geldbetrag, ne, um sein Lebensstil aufrechtzuerhalten und natürlich auch die Ehe. Ne? Also er hat sich mit dem Mädel auch verlobt.
Der muss aber dann ja vorher schon irgendwie an feine Kleidung rangekommen sein und so. Das hat sich dann alles so aufgebaut, drin, natürlich.
Ja. Na, oder seine Uniform einfach. Das geht vielleicht
ja,
auch.
Ja, ja, stimmt, so. Genau, ja.
Geht, ja, denke mal, Uniform macht ja eh immer Eindruck. So. Selbst ja. Ich kann, ja, selbst
ja?
ich.
Ja,
ja. Nee, ja.
Verstehe ich.
Ja,
nee. Warum ist es so? Das ist doch so
ich
dumm.
Weiß, ne?
Aber
so
es
dumm.
Sieht halt
ich
einfach
keine,
gut aus. Ja, keine
es,
Ahnung.
Es ist halt schnittig. Ne? Die sehen ja, halt, das ist halt
schnittig.
Fesch. Fesch. Es ist fesch. Naja, ja. Weißt du, wenn ich die Wahl habe zwischen einem, der kommt mir entgegen in Jogginghose und naja, belassen wir es bei dem Anblick, weißt du, oder da steht da einer daneben, der steht gerade, der steht aufrecht, der ist vielleicht sogar 1,90 und hat eine Uniform an und guckt mich halt ein bisschen lüstern an. Ja, nu, was soll ich machen? Ich bin ja auch noch ein Mensch. Natürlich nehme ich den in Uniform, nicht den in Jogginghose. Der sagt mir, ich gehe jetzt zocken und danach baue ich mir noch eine Bon. Nee, sagt
was
keiner.
Ich schwierig ich finde, an, was ich schwierig finde an diesem Ding, ich habe das auch, dass ich das heiß finde, ne, in so einer Uniform. Aber wenn ich dann Männer frage, was die heiß finden, die würden sich nie eine Frau in so einer Uniform, sondern dann ist es eher, dann geht es in diese Schulmädchen-Richtung.
Krankenschwester oder Schulmädchen, ja.
Ja, und das ist wie Das ist wieder eine, Entschuldigung, dass wir jetzt wieder abdriften in so ein Ding, aber es ist wirklich dieses Gleichberechtigungsding.
Ja,
dass
absolut.
Frauen müssen unterlegen sein, dann fühlen die Männer sich gut.
Ja.
Und wir aber als Frauen und selbst wir, die ja da schon auch sehr drauf gucken, auch im privaten Leben oder wir, die, ich würde uns jetzt mal als Feministinnen bezeichnen, dass wir dann trotzdem dann auf dieses Uniform-Ding so abfahren.
Ja, aber
ich bin ja bisexuell, stehe auch auf Frauen und ich finde auch Frauen in der Uniform heiß.
So, wenn ich finde Frauen in der Uniform auch heiß. Ich bin da auch ganz bei dir, finde ich genauso heiß. Und ich finde es ja, ich hatte mal was mit einem Soldaten tatsächlich, ja, aber nur kurz. Und ich muss sagen, der war ein ganz hübscher, ganz lieb, ganz nett, aber er war jetzt nicht die hellste Kerze auf der Torte. Und ich hätte jetzt länger als die paar Stunden Vergnügen, die wir hatten, hätte ich nicht haben wollen, weil ich bin Pazifistin. Also würde ich gar nicht.
Ja,
tatsächlich ist
genau.
Es nur so ein Roleplay-Ding. Es ist nicht mal eigentlich, ich will einen Soldaten haben, Gottes Willen. Nein,
nee,
auf keinen Fall.
Also ich bin auch total Pazifistin und ich habe jetzt auch gar nicht an Soldatenuniformen gedacht, sondern eher so an Polizeiuniformen, wobei da natürlich auch gibt es auch einiges auszusetzen, aber es gibt natürlich auch ganz tolle Polizisten, Polizistinnen.
Ja.
Aber
GSG
ja,
9. GSG 9, die Uniform, wenn ich die sehe, da liege ich schon halb auf dem Rücken. Aber halt nur in meiner Vorstellung. Verstehst du, wenn ich einen Partner habe und würde zu dem sagen, wärst du so zauberhaft und nur für heute fürs Vorspiel so irgendeine Uniform anzuziehen, das wär's ja, das würde ja lang. Der muss ja nicht in dem Beruf arbeiten, um Gottes Willen.
Nein, um Gottes Willen.
Kostümverleih langt mir.
Ja, das stimmt. Aber muss schon was Gutes sein. Darf nicht so ein billiges Faschingskostüm.
Nicht Amazon.
So, ja, ja.
Nee, kein Plastik, kein Polyester. Nein, also das nee, da kann ich dann auch nicht. Nee, also wenn dann richtig. Ja, das war glaube ich, in der Zeit nicht anders und das wird der Hugo auch genutzt haben. Genau, also er hat sich an die Familie seiner Verlobten gewendet und die hat ihm das auch alles geglaubt und hat ihm auch extrem viel Geld gegeben und er nimmt das Geld und verschwindet einfach. Lässt die 17-Jährige sitzen und macht sich eine schöne Zeit. Die Familie erstattet aber sofort Anzeige und die Polizei findet ihn auch tatsächlich. Er wird verhaftet und wird also wegen Heiratsschwindels und Betrug zu 5 Jahren Kerker verurteilt.
Kerker?
Kerker. Das hieß, ja, damals hieß es nicht Gefängnis oder Zuchthaus, sondern, also.
Aber bei Kerker denke ich daran, dass es so Untergrund ist. War das dann immer so ein Untergrundding? Nee.
Kerker.
Verwechsel ich mit Keller.
Nee, in meinem Kopf geht auch sofort so ein Bild auf, sozusagen. Kerker ist unten und dunkel und feucht und nass und eklig. Genauso wird es auch gewesen sein. Zuchthaus war jetzt auch nichts anderes als quasi eine Folterkammer. Gar anders kann man es nicht sagen. Die Zustände in diesen Gefängnissen waren absurd. Und Kerker ist tatsächlich wahrscheinlich noch eine Stufe unter Zuchthaus. Aber im Prinzip wurde er zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt, aber zu der damaligen Zeit heißt 5 Jahre Gefängnis. Ich weiß nicht, womit ich es vergleichen kann. Ja, in einem Loch eingesperrt sein. Irgendwo, wo es dunkel und nass und ja, Folterkeller. Eigentlich, würde ich sagen. Er geht auch in Berufung und das Berufungsgericht reduziert die Haft dann auf 2,5 Jahre. Immerhin, aber ja, 2,5 Jahre.
Hat sich gelohnt.
Ja, hat sich gelohnt. Ja,
die Hälfte weniger.
Genau.
Und damals gab es wahrscheinlich nicht sowas wie vorzeitige Entlassung oder so, oder
nein.
Doch?
Nee. In dem Fall auf jeden Fall nicht.
Aber ich finde es krass, dass man auch
so, und so. Aber
ich finde es krass, dass man in Berufung gehen konnte und so.
Ja.
Und,
ja, ich weiß nicht, ich habe leider nicht rausgefunden, wie er das geschafft hat, womit er das begründet hat. Vielleicht, ja, er dürfte sehr gut, ein guter Manipulator und sehr charmant gewesen sein.
Ja.
Vielleicht, genau, hat das geschafft. Nach seiner Haftentlassung ist er erstmal ein bisschen, hält er den Ball sozusagen ein bisschen flach und arbeitet erstmal in Fabriken und so, bis er dann die nächste Frau kennenlernt. Sie auch gleich heiratet, also nicht nur verlobt, sondern heiratet. Und wieder mit dem Geld und dem ganzen Besitz verschwindet und wieder festgenommen wird und wieder verurteilt wird und wieder 2 Jahre ins Gefängnis kommt. Diesmal kommt er in die Strafanstalt Stein an der Donau und hier knüpft er also die besten Kontakte. Jetzt lernt er seinen Kumpan Mithäftling und zukünftigen Mittäter Karl Schlosserek kennen. Und die beiden verstehen sich auf Anhieb richtig gut und beschließen auch relativ schnell, wir beide machen jetzt zusammen Karriere als Verbrecher. Das heißt, wir planen jetzt Raubüberfälle, wir planen Vergewaltigungen, wir planen Morde, wir planen alles, was geht und nutzen ihre Haftzeit wirklich fast ausschließlich dafür, um Taten zu planen.
Krass.
So, und sobald sie rauskommen, legen sie los. Also sie schnappen sich noch Hugos kleinen Bruder, der ist halt auch an Bord, ne? Der ist auch dabei und sagt, ja klar, mache ich mit, gerne. Und dann geht's los. Sie geben zunächst gerne Zeitungsinserate auf und suchen halt Frauen für eine Ehe. Ne? Also der Hugo gibt sich immer als Bahningenieur zum Beispiel aus oder als Adliger, verspricht den jeweiligen Frauen die Ehe und im besten Fall, wenn es klappt, lädt er die jeweilige Frau zu einer Hochzeitsreise ein. Und auf dem Weg zur Hochzeitsreise bringen die Männer die Frauen in der Regel um.
Das heißt, ich wollte gerade sagen, das ist so ein bisschen wie der Tinder-Swindler von damals, aber nur halt inklusive Mord.
Ja,
vielleicht.
Ganz genau. Also 1883 ist es die Dienstbotin Josephine. Sie hatte ein bisschen was gespart. Sie hatte ein kleines Sparbuch, ein bisschen Schmuck bei sich, was sie halt mitgenommen hat, auch auf die Hochzeitsreise. Logisch, was man ja so macht. Und um halt nach Krakau, also in Richtung Krakau zu kommen, muss man durch so ein Waldgebiet bei Meeresweißkirchen. Also sind sie nicht sehr weit gekommen. Und da hat er sie betäubt, mit Chloroform wahrscheinlich, und hat sie in den nächstgelegenen Tümpel geworfen. Ihre Sachen mit Steinen beschwert und so weiter. Und 6 Wochen später wird die Leiche dann auch erst gefunden.
Oh je.
Und dann befürchtet er, ach je, die Josephine, die hat ja eine Tante. Die hat mich ja auch vielleicht kurz mal gesehen oder hat von mir gehört. Wäre blöd. Also, lass mal auf Nummer sicher gehen, lass mal die Tante auch umbringen. Die anderen Jungs sind dabei, sind dafür, klar. Ne? Sicher ist sicher. Also locken sie die Frau auch in ein Waldgebiet. Und fallen tatsächlich zu zweit über sie her. Die Frau war ein bisschen kräftiger, konnte sich wahrscheinlich mehr wehren. Das waren also der Hugo und der Schlosserek und haben sie sowohl erstochen als auch erschlagen und sie dann in die Donau geworfen. Hugos Bruder war dabei, hat wohl angeblich nicht aktiv mitgemacht, aber war auf jeden Fall dabei, wird Schmiere gestanden haben, wird aufgepasst haben. Genau. Und dann geht es auch schon zum nächsten Zeitungsinserat. Dieses Mal die Köchin Theresia.
Ah.
Vom Anfang, genau. Die lernt er also jetzt kennen durch ein Zeitungsinserat und trifft sich erstmal mit ihr. Und sie gehen ein bisschen spazieren und sie lernen sich
also
ein bisschen
kennen. Also war sie aber dann doch nicht ganz so keusch oder so, wie man dachte, wenn sie auf so ein Zeitungsinserat anspringt.
Naja, das Zeitungsinserat war ja nicht, ich suche eine Geliebte und ich suche was Unanständiges, sondern ich will mit einer anständigen Frau die Ehe eingehen. Und vorher läuft natürlich auch nichts. Ja. Okay? Also,
na gut.
Bitte, nein. Sie wollte, ja, die Theresa, wie gesagt, Köchin, 37, wahrscheinlich hat sie sich gefreut. 37 galt damals ja quasi schon eigentlich als, nicht nur als alte Jungfer, sondern eigentlich schon als mit einem Fuß im Grab. Ja. Insofern wird sie sich gefreut haben. Der Hu soll sehr, sehr gut ausgesehen haben. Groß, gut gebaut, sehr charmant, wie gesagt. Blond ist zwar nicht so mein Beuteschema, aber wer es mag, ja. Genau, und irgendwann lässt sie sich darauf ein, mit ihm einen kleinen Ausflug zu machen, eine Landpartie nach Niederösterreich, ein bisschen Picknick, man lernt sich kennen, er will ja auch seinen Bruder vorstellen und seinen besten Freund, die kommen dann mit. Also mieten sie sich halt so ein Fiaker oder eine Kutsche und machen sich halt auf den Weg nach Niederösterreich zu einem schönen Tagesausflug, zu einem schönen Picknick. Soll ganz romantisch sein. Schnie, schnall, schnuck im ersten Waldgebiet, wo sie ankommen, bringen die Männer die Theresia um.
Oh mein Gott, stell dir vor, das wäre vielleicht genau da, wo ich wohne. Weil der Mauerbach, das geht so raus von Wien und da ist der Wienerwald. Das ist quasi das Einzige, was es trennt, ist ein kleines Stückchen Wienerwald zwischen Wien und Mauerbach in Niederösterreich. Könnte sein, dass es genau da passiert ist.
Ich muss zugeben, ich dachte lange Zeit als Kind und Teenie, dass Wienerwald, also es hat mich sehr überrascht, dass es den Wienerwald wirklich gibt. Für mich war das halt so eine
Hähnchenkette.
Nein, eine Fast-Food-Hähnchenkette. Da gab es immer die besten Hähnchen.
Wirklich? Das kenne ich gar nicht. Guck,
gibt's
ich nee, Wiener,
muss man gucken.
Also dein Wienerwald, weiß ich nicht, ob es diese Hähnchenkette gibt, aber den Wienerwald, den gibt's. Und der ist wunderschön. Und der zieht sich halt wirklich so nie ohne Seife waschen. Ah ja, Westen Wiens. Da ist so ein Stück Wienerwald und dann kommt eben Mauerbach. Und da stelle ich mir so richtig vor, da sind sie hingefahren, um schön zu picknicken.
Ja,
oh Gott, und ich gucke
ja
vielleicht immer vom Haus meiner Eltern, guckt man auf so ein Meadow, weißt du, auf so eine Lichtung.
Und da ist es passiert. Ja, du guckst zwangsläufig immer irgendwo in größeren Gebieten auf irgendwas, wo schon mal jemand umgebracht wurde, machen wir uns nichts vor.
Oh, es ist genauso, wenn ich spazieren gehe oder so. Ich denke auch immer, ich finde jetzt gleich eine Leiche. Das ist immer, wenn man zu viel True Crime hört. Ich denke immer, da entweder finde ich gleich eine oder ich bin gleich eine.
Das ist auch, ja, wir Frauen haben wirklich ein entspanntes und schönes Leben, oder?
Ja, das ist ganz toll.
Dass man so einen Gedankenzwang zwölfig hat.
Ja.
Meine Güte. Oh. Ja, aber
okay,
Gott sei
zurück
also
zum schönen, vermeintlich schönen ja Picknick. Vermeintlich
was ja dann
schönes Picknick.
Sehr blutig endete, genau. Die Theresa, wie gesagt, sie lassen die Leiche auch diesmal im Wald einfach liegen. Also schmeißen sie nicht in die Donau oder in irgendeinen Tümpel, aber sie wird halt trotzdem ewig erstmal nicht gefunden. Gott sei Dank werden die ja dann relativ zeitnah verhaftet. Wobei, nachdem die Leute von den Verhaftungen erfahren, melden sich halt immer mehr Leute, die weitere Straftaten anzeigen. Zum Beispiel meldet sich ein Wiener Apotheker bei der Polizei und gibt an, dass er im Sommer, also bevor das mit Theresia passiert ist, dass er da im Wald spazieren gegangen ist und dass ihm ein großer Mann entgegenkam, völlig außer sich und hat ihm zugerufen, da vorne liegt eine sterbende Frau und er holt jetzt einen Arzt. Und der Apotheker ist dann schnell hin zu der Stelle und hat da ein bewusstloses Mädchen gefunden, also 16, 17, 18 maximal. Sie war verletzt und war aber Gott sei Dank noch am Leben. Und das Mädchen hat berichtet, dass sie von einem ganz netten, gut aussehenden Mann angesprochen worden sei und sich mit dem nur unterhalten hätte. Und er hat gesagt, du, warte hier kurz, ich gehe dir ein paar schöne Blumen pflücken. Und sie hat gewartet und plötzlich kam der halt von hinten und hat ihr halt ein Tuch mit Chloroform über Mund und Nase gedrückt. Und an mehr konnte sie sich nicht erinnern. Und Gott sei Dank kam dieser Apotheker und störte den Hugo beim Morden, weil das Mädchen hatte Ringe und Geldbörse und sowas bei sich, was dann alles weg war. Und der Apotheker wird ihr das Leben gerettet haben. Das weiß man auch deswegen so genau, weil der Unbekannte, der da weglief, etwas fallen ließ, ein Buch. Fontaines Fabeln übrigens.
Ach.
Warum auch immer. Und in dem Buch war ein Name eingetragen. Hugo Schenk.
Das ist aber auch schön blöd, ne?
Also
ist so
dumm.
Blöd.
Ist so blöd,
dumm.
Oder?
Ja. Ich meine, Gott sei Dank. Aber
ja, Gott sei
so
Dank,
dumm.
Ja. Ja, ja, wirklich. Also wirklich, stellt euch doch mal. Naja.
Ja.
Und der Apotheker wollte das Mädchen dann überreden, zur Polizei zu gehen, hat auch einen Termin gemacht und alles und sie ist aber nie erschienen. Also man weiß nicht, warum, aber...
Oh Gott, nicht, dass der dann im Nachhinein noch was passiert ist oder so.
Nein, gehen wir mal nicht davon aus. Es ist nichts bekannt, aber wir gehen mal davon aus, das Mädchen hat doch alles gut. Der wusste ja auch nicht ihre Adresse oder so. Also sie hatten sich ja wirklich in diesem Waldstück kennengelernt. Das nur nicht. Dann hatten Schenk und Schlosserick geplant, einen Briefträger zu überfallen. Im selben Monat, auch im Sommer 83. Sie hatten nämlich auf den Namen von einem Pfarrer bei einem Juwelier ganz viel Zeug bestellt. Per Nachname. Devisen und Schmuck und Colliers und was nicht alles. Und wussten halt, wo der Briefträger lang geht mit dem ganzen Zeug. Und wollten ihn halt auf seiner Route überfallen und ihm das abnehmen und ihn auch umbringen. Damit es natürlich keine Zeugen gibt. Und der Plan ist nun deshalb gescheitert, weil der Briefträger an dem Tag so schlau war und sich dachte, ey nee, ich habe ein blödes Gefühl, ich habe ganz schön viel Wertgegenstände bei mir, ich nehme mal lieber noch jemanden mit. In Begleitung zur Sicherheit, noch so einen Postbeamten. Und deswegen haben sie es nicht gemacht.
Ich finde es auch so schlimm, dass sie immer gleich umbringen. Das geht denen ja wirklich hier um eine materielle Bereicherung, dass sie nicht auf die Idee kommen, sich irgendwie, keine Ahnung, so Masken über den Kopf zu ziehen und halt sich unerkennbar zu machen oder so. Oder halt vielleicht von Ort zu reisen und da immer wieder mal Leute überfallen, dass sie immer gleich auch umbringen.
Ja.
Also das sind doch wirklich niedrige Beweggründe, oder?
Ja, absolut, absolut. Das macht es ja umso grausamer. Also weißt du, wenn du aus Hunger was stiehlst von jemandem, der genug hat, da denke ich mal so, ja gut, okay. Aber dieses Dienstmädchen zu beklauen, die wahrscheinlich 30 Jahre gespart haben für weiß ich nicht, wie hieß denn eure Währung?
Schilling.
Schilling. Für 20 Schilling. Das ist allerletzte.
Das ist so schrecklich. Warum kamen die dann nicht gleich... reichere Menschen überfallen, weil die halt besser geschützt waren oder die mehr vermisst wurden und
ja,
so.
Ja, wahrscheinlich. Ja, ja.
Wahrscheinlich. Ach, ist das eine Kacke, oder?
Ja, ja. Es gibt noch zwei andere Frauen, die überlebt haben und die in engen Kontakt mit Hugo Schenk und seinem Bruder und seinem Kumpan waren. Das war einmal die 25-jährige Josephine. Das war nämlich die Geliebte von ihm. Und wurde auch mit verhaftet dann, als er verhaftet wurde. Und man unterstellt ihr zunächst, dass sie Mitwisserin oder sogar Komplizin gewesen sei. War sie aber nicht. Sie hatte ein Sparbuch und man weiß nicht ganz sicher, ob er sie nicht doch vielleicht früher oder später umgebracht hätte. Weil er hatte nämlich noch eine andere Geliebte kurz vorher. Die hat er nur deshalb tatsächlich nicht umgebracht, mit ihr Schluss gemacht, weil sie vollkommen mittellos war. Also ich glaube, es gab so ein Missverständnis, also er dachte, sie hat was, sie hat ein bisschen Schmuck und Sparbuch und so. Und sie hat dann gesagt, ich hab kein Geld, ich habe auch keine Wertsachen und so. Und ich wohne auch noch bei meiner Familie. Das kam dann irgendwie kurz erst danach raus. Und dann hat er mit ihr Schluss gemacht und hat sie nicht umgebracht. Das hat ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit das Leben gerettet.
Krass, ja.
Ja. Genau, er hat ihr dann ein paar Schmuckstücke aber vorher geschenkt, als er noch dachte, sie wäre auch vermögend und hatte mal gesagt, das ist von seiner adligen Familie da in Polen. Er ist ja polnischer Adliger aus einer Grafenfamilie. Und das waren aber Schmuckstücke tatsächlich von Mordopfern, von verschiedenen Mordopfern.
Oh, und die durfte sie aber dann behalten nach der Beziehung, oder wie?
Die durfte sie wohl behalten, beziehungsweise hat sie nicht zurückgefordert, die hat sie behalten. Allerdings kam ja die Polizei dann drauf und dann musste sie die abgeben, weil es Beweismittel.
Aber krass, da würde man doch denken, er würde sie, so wie ich ihn einschätze, sie auch umbringen, nur damit er das wiederkriegt.
Es war zeitlich alles sehr, sehr eng beieinander. Also wir reden hier wirklich nur über Juli, August 83. Vielleicht kam er einfach nicht dazu. Vielleicht mit Sicherheit hätte also ich würde davon ausgehen, was ich jetzt über ihn weiß, ist, dass ich das zurückgeholt hätte. Vielleicht kam er tatsächlich zeitlich nicht dazu. Er hat ja dann, wie gesagt, parallel auch schon die nächste Geliebte, die Josephine. Genau, das arme Mädel, als sie erfahren hat, wer der Hugo-Schenk ist, also was er gemacht hat, hat sie versucht, sich das Leben zu nehmen.
Oh nein.
Ja,
weil sie sich vielleicht auch wirklich in ihn verliebt hat oder so.
Was, ja, ist gut möglich.
Oder halt in diese Figur, die er dargestellt hat.
Wird sie mit sich, also sie war ihm auf jeden Fall relativ führig, weil er hat sie nämlich auch kurz vor seiner Verhaftung hat er sie nämlich wirklich überredet, ihrer Dienstherrin eine Perlenkette zu stehlen und sie ihm zu geben, was sie auch gemacht hat. Und deswegen wurde sie dann tatsächlich auch zu 3 Jahren Kerker verurteilt. Was dann aus ihr geworden ist, weiß ich nicht. Vielleicht müssen wir es auch nicht wissen. Ja.
Die Strafen waren schon krass, ne? Ganz kurz nochmal. Also sie hat 3 Jahre Kerker bekommen für eine gestohlene Kette.
Ja.
Und er damals für diesen Heirats-Hochzeitsschwindel mit dem Ding 5 Jahre ursprünglich eigentlich dann, vor der Berufung.
Mhm.
Das ist ja schon eine krasse Strafe, ne? Ich meine, das musste man wahrscheinlich auch so machen als Abschreckung. Es gab ja sonst nicht so,
ja.
War crazy.
Ja. Das letzte Mordopfer von Hugo Schenk, seinem Bruder und Karl Schlosserek, war die Rosa. Die Rosa Ferenczi, die hat er ebenfalls durch ein Zeitungsinserat kennengelernt und da hat er behauptet, er sei Eisenbahndirektor, hätte ein sehr hohes Jahresgehalt und würde sie auch schnell heiraten wollen. Sie hat sich wirklich sehr, sehr, sehr doll in ihn verliebt, hat schön Gedichte verfasst und wollte ihn also so schnell wie möglich heiraten. Sie hat auch ein bisschen Geld gespart. Und auch Dienstmädchen, ne? Und ging dann auch wieder um einen Ausflug, um eine schöne kurze Reise. Und Hugo Schenk kauft vorab, also der hat sich dann besprochen mit seinem Bruder, mit Karl Wiese, die diese Frau jetzt umbringen werden. Kurze Triggerwarnung, weil es ist nicht schön. Hugo Schenk geht einkaufen, er holt sich eine Axt und Draht und sie holen dann die Rosa ab und fahren mit ihr zusammen nach Pressburg. Da kehren sie in so einem Gasthaus ein und als es ein bisschen anfängt zu dämmern, gehen sie zum Donauufer, das liegt an der Donau, und bringen sie dann dort mit der Axt tatsächlich um. Nehmen hier eine goldene Uhr weg, ein paar Ringe, ein bisschen Geld und werfen dann den Körper von der Rosa in die Donau.
Das und ist dann so endlich.
Schlimm. Ja.
Und ich finde, das ist doch alleine dadurch, dass die waren noch vorher mit ihr essen. Die spielen ja richtig mit den Menschen, ne?
Ja.
Also das ist ja nicht nur ein Zweck erfüllen, sondern das ist auch dieses Haha, wir haben die Macht über dich und wir wissen, du wirst bald sterben.
Oder drei Männer planen das ewig vorher, machen mit den Ausflug und sehen zu, dass die sich in Sicherheit wiegt und dass sie fröhlich ist und gute Laune hat und dass sie einen schönen Tag hat. Nur mit ganze Zeit mit dem Wissen, wir werden dich gleich brutal umbringen.
Ja.
Das ist doch, deswegen sage ich, das ist doch so krank oder so psychopathisch, das ist so absurd.
Ja,
Wahnsinn.
Schlimm. Ja.
Aber wie gesagt, der Hugo Schenk, der muss fern von Gut und Böse gewesen sein. Also im Gerichtsverfahren äußert er sich auch ganz klar und sagt auch, was er noch vorhatte, was er für Gewaltfantasien hatte. Und er hatte noch vor, Leute auf verschiedene Art und Weisen umzubringen. Er wollte zum Beispiel unbedingt mal versuchen, einen Menschen aufzuhängen, Menschen anzuzünden mit Petroleum und so umzubringen. Der war wirklich richtig, richtig, mir fehlen die Worte dafür. Also der hatte wirklich extremste Gewaltfantasien. Und gut, dass man ihn gestoppt hat, weil er hätte, also hat er auch ganz klar gesagt, er hätte weiter gemordet. Ohne Ende. Beide, also er und sowohl er als auch der Schlosserek werden zum Tod verurteilt. Wobei der Karl Schenk, also der Bruder vom Hugo Schenk, der kommt zunächst ebenfalls die Todesstrafe, wird dann aber vom Kaiser Franz begnadigt und zu lebenslanger Kerkerhaft verurteilt. Warum, kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, es war im Zuge dieser Amnesie, die der Kaiser Franz gerne mal gemacht hat.
Ja.
Und Hugo und Karl werden also hingerichtet und ist auch verbrieft. Es dauerte jeweils 4 Minuten lang, bis sie dann tot waren, tot durch Strang. Wie gesagt, sie wurden also erhängt. Und der Schädel von Hugo Schenk wird nach der Obduktion abgetrennt, weil man wirklich untersuchen will, ob da Abnormitäten vorliegen. weil er halt so von Gewalt beherrscht war und solche Fantasien auch im Gerichtsprozess geäußert hat. Und dieser Schädel, der ist auch tatsächlich bis heute im Wiener Kriminalmuseum ausgestellt. Also ich habe hier Fotos von dem Schädel.
Da weiß ich ja, wo unser nächster Ausflug mal hingeht.
Ja, oder?
Oder?
Ja, ja.
Man oder warst du da schon drin im Kriminalmuseum, als du dort warst?
Nein, war ich noch nicht drin.
Es gibt ja auch ein Foltermuseum in Wien.
Das stimmt, da war ich leider auch noch nicht drin. Was ist leider?
Ich auch
das klingt gut. Da war ich auch noch nicht drin. Aber das Kriminalmuseum würde mich interessieren. Da gibt's auch ganz viele Ölgemälde von den Taten von Hugo Schenk.
Wirklich?
Ja.
War der dann auch so zu seiner Zeit dann so richtig bekannt als grausamer Mensch?
Es war bekannt, ja. Es war ein Riesenprozess. Die Verhaftung wurde davon gibt's ein Gemälde. Es gibt eine Darstellung von ihm und seinen Opfern und auch von seinen Komplizen im österreichischen interessanten Blatt. Kann ich dir auch mal zeigen. Es sieht aus wie so ein Filmplakat von Bridgerton. Wirklich, das ist völlig absurd, was auch veröffentlicht wurde dann tatsächlich. Und ist auch tatsächlich ein bekannterer Fall, zumindest in Wien oder Umgebung oder in Österreich, der poetische Dienstmädchenmörder oder der Dienstmädchenmörder. So ist er auch in die Geschichte eingegangen, ja.
Ja, aber ich habe mich gerade schon gefragt, wie du das eigentlich machst, dass du dir diese ganze Info und so holst, weil du ja doch eben gerade alte Fälle vor der Einführung des Farbfernsehens besprichst und woher du da deine Geschichten kriegst. Aber das ist wahrscheinlich vieles auch mittlerweile schon digitalisiert, zumindest von großen Fällen.
Ja, ganz viel.
Fällen,
ja, tatsächlich. Ja. Okay. Ja, ganz viel kann man tatsächlich relativ schnell finden, beziehungsweise gibt es ja auch immer Archive der jeweiligen Städte. Also in Berlin hat ein ganz tolles Landesarchiv, Wien hat auch ein ganz tolles Stadtarchiv. Da kann man auch immer anfragen und meistens gerät man dann auch an sehr nette Mitarbeiter, die einem weiterhelfen, wenn man solche Fragen hat. Man darf es halt nicht zu abartig formulieren. Darf ich sagen, aus Hobby, persönlichen Gründen, ich stehe da drauf, möchte ich gerne was über Mordfälle wissen. Das würde ich nicht empfehlen. Aber als Autorin hat man da die Möglichkeit, oder als Autor, da anzufragen. Genau. Ja, es ist natürlich immer so ein bisschen, es ist immer schwierig. Der Podcast, die Folgen fangen immer an, relativ fröhlich. Man macht Witz, unterhält sich, was machst du so und so. Und zum Ende ist es dann immer so, Stimmungskiller, sage ich mal.
Ja, ich meine, wobei ich bin ja froh, es ist ja kein Cold Case, es wurde aufgeklärt, er hat seine Strafe bekommen. Ich meine, bei Cold Cases, ich habe schon eine gewisse Faszination, das ist aber eher bei neueren Cold Cases, wo man das Gefühl hat, man wird plötzlich selber zur Hobbydetektivin oder so und kann dann noch was reißen, was natürlich kompletter Quatsch ist. Wobei man ja sagen muss, dass bei einigen Fällen doch auch die auch normale Menschen gute Arbeit leisten, ne? Also wenn es da so Leute gibt, die wirklich ganz viel weiterhelfen,
ja, das
selber
absolut
viel recherchieren.
Ja.
Es geht
ja
natürlich auch andersrum, dass man, wenn ein Fall zu groß wird, dass man da total viele falsche Meldungen bekommt. Und wenn das so auf Social Media so viral geht, das ist ja auch, wenn so ein Fall, zum Beispiel dieser Gabby Petito-Fall, den es ja vor ein paar Jahren gab, der auf Social Media dann so sehr besprochen wurde, dass man schon gar nicht mehr wusste, was ist jetzt echt, was ist nicht echt.
Das stimmt.
Damals nicht so gab. Aber deswegen, das ist meine Faszination mit Cold Cases, dass ich dann denke, oh ja, vielleicht kann ich da jetzt auch noch, habe ich da auch noch eine Theorie oder so, dass man so seine eigene Theorie aufstellt. Aber so wie du das ja erzählst, da weiß man ja Gott sei Dank, okay, Gott sei Dank, das war der, ich wollte jetzt Übeltäter sagen, aber das klingt so verniedlich.
Ja, das klingt verniedlich.
Das war der Mörder.
Ja, das war der Serienmörder, ja, eigentlich schon.
Serienmörder. Ja. Und der wurde gefasst und seine Strafe bekommen. Aber das hilft natürlich nicht, bringt natürlich trotzdem bringt ja die Frauen nicht zurück.
Nee,
oder hat er jetzt nur Frauen ermordet, weil das mit dem Briefträger hat ja nicht geklappt? Hat denn
Frauen? Es gab noch mehrere Mordversuche seinerseits oder von den drei Männern an anderen Männern im Zuge von Raubüberfällen. Die Männer haben aber wohl alle überlebt. Also geschafft, in Anführungszeichen, haben sie es in dem Fall von 4 Frauen. Ja, das ist verbrieft.
Gut.
Man weiß es aber nicht, ob er nicht die er war zwar gesprächig vor Gericht, insofern, dass er halt, wie gesagt, mit seinen Gewaltfantasien angegeben hat und auch nicht das geleugnet hat mit den Dienstmädchen. Aber es kann natürlich durchaus sein, dass die vorher schon Morde begangen haben. Das, so ganz sicher ist man sich da nicht.
Ja. Ich meine, sie haben sich ja auch hauptsächlich Frauen rausgesucht, bestimmt auch wegen der körperlichen Überlegenheit. Das ist ja leider auch so ein Ding. Das ist ja auch einer der Gründe, warum es so viele Femizide gibt, was ein Femizid ausmacht. Das ist ja wirklich, dass Frauen ermordet werden aufgrund ihres Körpers und auch ihrer körperlichen Unterlegenheit, dass sie sich halt nicht so gut wehren können. Ne? Dass wir uns nicht als Frauen.
Ja.
Und das ist natürlich eine absolute Frechheit. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Das ist eine Frechheit, Leute. Lasst es sein. Ist doch Quatsch. Wie geht man damit um? So ein krasses, schwieriges Thema. Und
ja.
Aber deswegen finde ich es auch gut. Ich finde es auch gut, dass du dann so einen Fall erzählst und dann sagst, it's been around for a long time. Und wenn wir nicht da ganz aktiv dagegen gehen und eben für mehr Gerechtigkeit kämpfen und Femizide schneller erkennen, darüber berichten und bestrafen, dann wird sich da nichts ändern.
Nee, ja, wir kommen, glaube ich, auch nicht umhin. Ne? Also erstens, wir Frauen alleine schaffen das ja sowieso nicht. Wir brauchen die aktive Mithilfe von anderen Männern. So,
ja.
Ne? Ist ja auch immer mehr, Gott sei Dank, gesellschaftlich kommt es ja immer mehr hoch, dass Männer sagen, hey, zu anderen Männern, zu Freunden, zu Kumpels, der Witz war sexistisch, der war scheiße, lass sowas, mach sowas nicht oder starr die Frau nicht so an oder was auch immer. Weil wir Frauen alleine, das wird mehr als schwierig. Je mehr Männer mitmachen und sagen, wir wollen das auch nicht. Wir wollen auch nicht uns beschissen fühlen, wenn wir traurig sind und uns das nicht zugestehen, traurig zu sein. Männer sind emotional, Frauen sind emotional und wir machen halt auch den Mund auf, wenn wir sehen, dass jemand sich sexistisch verhält oder dass, ja. Irgendein Comedian meinte das letztens, er meinte so, ja, das ist halt wirklich fast jeder Mann sagt, ich kenne keinen Mann in meinem Freundeskreis, der schon mal einer Frau was getan hat, geschlagen, vergewaltigt.
Was, wirklich?
Ja. Viele Männer sagen auch, sie kennen auch keine Frau, der schon mal was passiert ist. Wobei es nahezu jede Frau, also ich kenne keine Frau, der noch nie irgendetwas passiert ist in der Richtung. Keine einzige. Und da haut natürlich die Rechnung haut natürlich nicht so richtig hin, ne? Also nahezu jeder Frau ist schon mal was in der Richtung passiert und ganz viele Männer sagen, nein, ich kenne keinen Mann, der sowas gemacht hat und ich kenne auch keine Frau, die sowas gemacht hat, der sowas passiert ist. Erstens muss man sich als Frau sicher genug fühlen, um das anderen Männern auch erzählen zu können, ne? Man muss ja Vertrauen haben. Und zweitens, guckt man halt hin, also geht man offen mit seinen Freunden jetzt als Mann um? Unterhält man sich wirklich ganz, ganz offen über Dinge wie, ich weiß nicht, ich war mal aufdringlich zu einer Frau oder so? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung.
Ich weiß nicht, ob man das macht. Ich glaube nicht, wenn, dann wird es eher noch so gefeiert mit, ich habe wieder eine rumgekriegt oder so.
Mhm.
Das ist halt leider noch so. Wobei ich hatte auf dem Weg hierhin, wir nehmen ja hier in einem süßen kleinen Tonstudio auf, habe ich nur so mitgehört und es fand ich schön, wie sich so drei Jugendliche unterhalten haben und der eine meinte, und gehst du jetzt eigentlich weiterhin zur Therapie? Und dann meinte der andere, ja, das hilft mir schon, und haben da so drüber geredet und das war so schön, weil das halt wieder so ein Beispiel ist, wie es auch sein könnte, dass Männer auch offen über ihre Emotionen reden und weißt du, das
ist einfach schön.
Das war ein schöner Moment. Ja,
ich kenne auch tatsächlich immer mehr Männer, die sagen, ja, ich gehe zur Therapie, ich beschäftige mich mit mir und mit dem, was mich so aus der Kindheit, Jugend belastet und so. Damit ich zu einem glücklichen Selbst finde. Und das ist natürlich der Schlüssel, weil jemand, der mit sich fein ist, jemand, der zufrieden ist mit sich, der sich selber gern hat oder sogar lieb hat, in der Regel kommt er nicht auf die Idee, andere fertig zu machen. Das ist einfach Fakt.
Ja, und es muss natürlich schon auch echt dieses, zum Beispiel früher war es cool, wenn man, keine Ahnung, geraucht hat oder Alkohol getrunken hat. Und das hat sich ja mittlerweile auch schon so ein bisschen gewandelt. Da habe ich jetzt erst eine Studie gelesen, dass immer mehr weniger Leute oder Teenager Alkohol trinken im Vergleich zu früher. Und genauso, voll gut, genauso ist es auch mit diesem anmachen, plumpen anmachen. Und natürlich ist bei Alkohol trinken, da bist du für dich selber verantwortlich. Aber du kannst nicht, ich habe die Hoffnung, dass es da einen Wandel gibt. Dass es eben nicht dieses ist mit, und wie viele Frauen kriegst du rum an einem Abend oder so. Dass diese Denkweise schon gar nicht mehr so stattfindet.
Ja.
Das heißt ja nicht, dass man gar nicht mehr über Sex reden darf oder so.
Nein, natürlich nicht, aber Frauen flach zu legen ist kein Sport.
Ja, also, und es ist nicht
umgekehrt auch nicht Männer flach legen ist auch kein Sport.
Ja, auch nicht. Genau, also, aber das ist wirklich eine, ja, dass man das irgendwie hinkriegt, dass das anders formuliert, anders angesehen, dass man über Flirts anders spricht und die auch anders angeht. Und dass man natürlich auch ganz klar Nein akzeptiert, beziehungsweise erst auf ein explizites Ja wartet.
Ja, ganz genau. Ja, absolut. Absolut.
Also das nochmal um so ein bisschen ein aktives Ende für diese spannende Folge, ne? Weil ich finde, das ist so spannend. Ich muss dir nochmal sagen, Johanna, ich finde das so cool, diesen Podcast. Und das ist wirklich ja einer der, ich kenne keinen anderen Podcast, der so frühe Fälle immer nur erzählt. Und das finde ich super spannend. Und du hast immer sehr spannende Gäste und Gästinnen und deswegen ist es mir auch voll die Ehre, dass ich heute dabei sein durfte.
Oh, ist das bezaubernd. Nein, mir ist es eine Ehre, dass du das mit mir machst. Das ist wirklich schön. Nein, ich hoffe, dass es nicht so viele Podcasts gibt. Ich habe zwar recherchiert, aber man kann nie wissen. Bestimmt gibt es noch irgendwo keinen Podcast, der sich mit frühen Fällen beschäftigt. I don't know.
Das
ich habe keinen gefunden.
Es gibt genug True Crime für alle.
Sagen. Ja, ich wollte gerade sagen. Das ist, also wenn jemand von euch einen Podcast kennt, der das auch macht, gerne her damit. Höre ich mir sehr, sehr gerne an. Man kann ja nur lernen. So ist es nicht. Ich habe mich irrsinnig gefreut, dass wir es geschafft haben. Wir haben jetzt auch nur sagen können, schreibe. Ich meine, klar, ne, beide berufstätig, du bist auch noch Mama und verheiratet. Das heißt, du hast wirklich viel um die Ohren. Wir haben es jetzt geschafft. Wann haben wir jetzt erstmal drüber gesprochen, dass wir das zusammen machen wollen? Im Oktober?
Also auf jeden Fall über ein halbes Jahr her.
Ja. Ich bin deswegen so stolz auf uns. Wir haben es geschafft. Wie toll ist das?
Ja, gut Ding mag Weile haben oder irgendwie so. Gibt's doch bestimmt so ein Sprichwort. Ich bin ganz schlecht in Sprichwörtern, aber ja.
Der Hund in der Pfanne beißt die Weile ab oder so. Ja,
genau
absolut.
Das. Ja. Der Frosch und der Hase
und
in der
Tasche. Und der
frühe
Hase, vor allen Dingen der frühe Hase.
Oh ja, fängt den Wurm.
Das macht er. Nein, es war mir eine große, große Freude. Danke, dass du dich mit dem verbrecherischen Wien des 19. Jahrhunderts mit mir beschäftigt hast. Und wer Oliver sehen möchte und hören möchte und erleben möchte, kann das jederzeit im Fernsehen tun. Ich bin so schlecht mit sowas. 19.40 Uhr?
Tatsächlich 19.40 Uhr bei RTL, Montag bis Freitag. Ich spiele bei der Serie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Ja, die gibt's noch immer mit. Und ich habe selber auch einen Podcast mit meiner Kollegin und Freundin, Motivierend Ehrlich nennt er sich. Und da sprechen wir ganz ehrlich über alle Themen, die Eltern beschäftigen.
Aber extrem ehrlich, wirklich ehrlich.
Extrem
sehr
ehrlich,
lohnenswert.
Also wirklich, ja. Über alles.
Ja, aber ich bin zwar kein Elternteil, aber ich finde es richtig gut, dieses Entglorifizieren von, es ist das Schönste auf der Welt, gerade für Frauen auch, um Mutter zu werden. Nee, es kann auch ganz schön scheiße sein. Es kann auch wehtun, es kann auch hässlich sein.
Genau.
Und es kann stressig sein. Und das, ich glaube, das beruhigt, zu wissen, dass es anderen auch so geht.
Es ist nicht schwarz und weiß. Es gibt immer eine Mischung. Ne?
Ja,
und deswegen auch, ihr könnt auch gerne nach Wien, ist trotzdem auch ganz schön. Nicht nur schön, aber auch schön.
Ja, Wien ist wirklich sehr, sehr schön. Also ich würde gerne mal wieder hinfahren und unbedingt würde ich gerne in dieses Kriminalmuseum gehen. Werde
das
ich definitiv
machen wir mal
machen.
Gemeinsam.
Ja, das finde ich gut. Das finde ich sehr schön. Ja, wir werden jetzt diesen schönen Montag genießen. Die Sonne scheint, es ist blauer Himmel, es ist zwar noch unfassbar kalt, aber es ist egal, es ist absehbar. In ein paar Tagen sind 17 Grad, ich kann es kaum erwarten. Endlich diese drei Paar Socken ausziehen zu können. Und bis dahin, passt auf euch auf. Du auch, Olivia. Macht dir einen sonnigen Montag. Und wir hören uns wieder am Montag in 2 Wochen. Was machst du heute noch Schönes, Olivia? Machst du irgendwas Fröhliches? Tell me.
Ja, ich werde heute Abend essen gehen mit der besten Freundin meines Sohnes und auch meiner Family und ihren Eltern. Die wohnen bei uns ums Eck. Und wir stoßen ein bisschen auf den St. Patrick's Day an, der ja heute ist.
Stimmt, heute ist St. Patrick's Day.
Oh. Ja.
Ja, wir sind beide große Irland-Fans und ich bin auch das großer St. Patrick's Day-Fan, muss ich zugeben. Gut, ich suche jetzt was, wo man die Parade im Fernsehen sehen kann. Wiedersehen!
So ist es. Tschüss!
Tschüss!
Das war Die Zeit der Bestien. Eine Produktion von Studio Mauzbert. Skript und Recherche Johanna Magdalena Schmidt. Schnitt und Mischung Jonas Knopf. Musik Felix Fleischmann.